Moin und herzlich willkommen bei Tomate Mozzarella, euer fruchtig-frecher Frühlingspodcast. Ich habe eine kleine Rezeptidee für euch und zwar gebackener Feta mit Pasta. Ihr braucht für zwei Portionen braucht ihr 400 Gramm Kirschtomaten, zwei große Knoblauchzehen, ein Block Feta, 150 Gramm, ein bisschen Olivenöl, getrockneter Oregano, Salz, Pfeffer und 250 Gramm Nudeln. Die Pasta, die kocht ihr einfach im Salzwasser und die Kirschtomaten macht ihr zusammen mit dem Feta einfach in so eine Auflaufform, schiebt das Ganze bei 220 Grad in den Ofen, wartet, bis das Ganze weich ist, vermengt dann diesen Feta mit den Kirschtomaten und haut die Pasta einfach dazu. Schmeckt super gut und ich habe noch einen ganz kleinen Tipp für Leute, die keinen Feta mögen, weil der ist ja so ein bisschen, hat so ein bisschen eigenen Geschmack. Ihr könnt auch einfach Frischkäse nehmen. Oder Kräuterfrischkäse oder Frischkäse, den ihr noch ein bisschen mit Schnittlauch und mit anderen frischen Kräutern aus eurem Garten verfeinern könnt. In diesem Sinne, guten Appetit und lasst es euch schmecken.
Ja, funktioniert dieses Jahr besonders gut. Vielen Dank, Hans. Könnte ab jetzt tatsächlich funktionieren, weil es blüht wieder draußen.
Okay, ich habe gehört, du warst letzte Woche wandern. Erzähl mal.
Wo du gerade erzählt hast von frischen Kräutern, muss ich sagen, die kann man ja jetzt bald wieder im eigenen Garten finden, denn es wird Frühling. Ich habe jetzt vor kurzem, also eigentlich habe ich angefangen mit Spaziergängen, zusammen mit meiner Freundin. Wir haben angefangen mit Spaziergängen. Das hat sich dann aber irgendwie immer weiterentwickelt, sodass unsere Spaziergänge irgendwann ausgeartet sind, sodass wir zwischen 5 und 7 Kilometern gelaufen sind. Und ich weiß nicht, das kann man fast nicht mehr als Spaziergang definieren. Und dann haben wir eine App entdeckt, die nennt sich Komoot. Und da kann man am Anfang als Willkommensgeschenk bei sich im Umkreis kann man sich die Region gratis freischalten lassen. Und dann bekommt man verschiedene Wanderrouten vorgeschlagen. Ja, dann kann man zum Beispiel sagen, ich jetzt zum Beispiel kann sagen, im Umkreis von meinem Wohnort möchte ich 20 Kilometer, soll es mir Routen anzeigen, die dann zwischen, ja, dann kann man den Zeitraum eingeben, wie lange man wandern möchte, welchen Schwierigkeitsgrad man möchte, von leicht, mittel bis schwer. Und dann kann man sich entsprechend da eine Route aussuchen und dann navigiert es einen, während man läuft. Wir hatten letztes Mal das Problem, wir sind die Route andersrum gelaufen, als das Navi die angezeigt hat. Und jedes Mal, wenn wir dann rechts abbiegen sollten, hat das Navi links gesagt und andersrum. Das heißt, wir mussten immer das Gegenteil von dem tun, was das Navi gesagt hat. War ein bisschen umständlich. Wir sind trotzdem ans Ziel gekommen. Ein super schöner Weg. Waren verschiedene Seen auch mit dabei. Und also da sind wir gelaufen tatsächlich. Da lag noch Schnee. Aber wenn man die gleiche Route läuft, und das haben wir auch gemacht, wenn dann der Schnee getaut ist, dann finde ich, kriegt man von alleine so ein gutes Gefühl, weil man einfach sieht, alles wird wieder grün, die Vögel zwitschern. Zurzeit fällt mir sehr, sehr oft auf, dass es wieder Spechte oder Buntspechte. Ich habe sie bisher leider noch nicht zu Gesicht bekommen, aber man hört sie immer. Wenn es dann in den Bäumen so, kennst du dieses Geräusch, dieses typische Spechtgeräusch? Super schön auf jeden Fall. Und die Natur erwacht einfach. Kann ich jedem nur empfehlen. Einfach was, was der Seele auch gut tut. Ist auch so ein bisschen Zeit für sich, die man sich dann bewusst nimmt. Einfach mal wieder raus in die Natur. Und ich muss sagen, man wird ausgeglichener. Also man lernt es wieder zu schätzen. Man sieht auch, wie die Natur sich erholt. Und es ist einfach schön.
Du hattest ja gesagt, dass ihr spazieren wart. Das sind dann so Rundkurse, die ihr anzeigt, oder ist es einfach nur die Strecke hin und her?
Das sind tatsächlich Rundwege
Weil
meistens.
genau das finde ich richtig cool, wenn's so Rundwege gibt. Ich mag das nicht, wenn ich laufen gehe und dann einfach nur stumpf hinlauf, dann umdrehe und wieder zurücklauf. Deswegen, das ist echt eine coole Sache, coole Idee, wo du gerade das Thema draußen sein und draußen Zeit ansprichst. Diese Woche war bei mir ein bisschen viel. Ich hatte sehr viel Zoom-Konferenzen und war nicht so viel draußen. Aber ich habe mir einfach bei uns bei der Kaffeebar einen Kaffee rausgelassen und habe meinen Kaffee dann einfach in der Sonne genossen. Das war richtig schön. Dieser erdige Duft von Frühling, das ist einfach richtig schön. Das macht bei mir auch immer wieder Lust auf Grillen. Wir haben jetzt unsere Terrasse ein bisschen aufgeräumt und die Grillsaison beginnt demnächst. Nächst auf jeden Fall.
Ja, gut, dass du sagst. Ich habe tatsächlich, gestern war es, glaube ich, gestern habe ich angegrillt. Das erste Mal dieses Jahr. Kleiner Tipp für alle, die gerne grillen. Also, wenn ihr mal was Besonderes wollt, ich habe letztes Jahr angefangen, habe ich von einem Kumpel, dass wir nicht mehr einfach das Steak auf den Grill legen, sondern wir schneiden das Steak, also sei es vom Rind oder vom Schwein oder von der Pute oder worauf auch immer man Lust hat. Das wird dann in kleine Würfel geschnitten, kommt in eine Schüssel und wird vorher mariniert und dann macht man Spieße, weil dann kann man zwischendrin noch verschiedenes Gemüse packen. Wir machen das meistens mit Paprika und ein bisschen Zwiebel. Und dann kommen diese Spieße auf den Grill und dann hat man den Vorteil, A, man kriegt mehr Spieße raus aus diesen Steaks, sodass man nicht, beim Grillen ist ja das Typische, man kauft grundsätzlich zu viel. Also ist so meine Erfahrung, weil man ja auch noch die Salate hat, dann hat man Baguette und dann ist man eigentlich schon satt, bevor das Fleisch wirklich fertig ist, weil man hält es ja nicht so lange aus. Also mir geht es immer so, ich nasche dann vorher schon, muss ja die Soßen vorher testen, dipp dann schon ein bisschen das Baguette und manchmal mit dem Kartoffelsalat gehen mir auch die Pferde durch.
Ja, wo du gerade sagst, du dippst gerne vorher. Bei mir darf bei keinem Grillen, darf bei mir selbstgemachtes Tzatziki fehlen. Da nimmt man einfach ein bisschen Quark, bisschen Sahne, wenn man hat, und Joghurt. Oder man nimmt griechischen Joghurt von vornherein, rührt es einfach zusammen, raspelt eine frische Gurke und presst dann nochmal 1 bis 2 Knoblauchzehen rein und dann Salz. Perfekt. Und dann, wenn man möchte, noch ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Muskat, je nachdem. Und dann so ein paar so Spritzer Olivenöl obendrauf. Deswegen bin ich eigentlich auch immer satt, bevor das eigentliche Grillen losgeht. Ja, und bin dann einfach glückselig mit meinem Baguette und dem Tzatziki.
Bin ich bei dir, auf jeden Fall. Eine Frage, Hans, zum Thema Grillen. Bist du eher Typ Elektrogrill oder Typ Holzkohle?
Auf jeden Fall Holzkohle. Allein wenn man durch die Nachbarschaft fährt, ob mit dem Fahrrad, mit dem E-Scooter oder zu Fuß und dann einfach den Duft von Holzkohle in der Luft hat. Ich finde, das ist so ein Gefühl von Freiheit, ein Gefühl von Sommer auch so ein bisschen. Und deswegen bin ich auf jeden Fall Typ Holzkohle. Außerdem auch mit der Hitze ein bisschen spielen kannst. Du kannst die Holzkohle, wenn du die nicht einfach platt verteilst über die ganze Feuerstelle, sondern nur an der einen Seite die Holzkohle hast und auf der anderen Seite entweder weniger oder gar nicht, dann kannst du nämlich da richtig kross und richtig schön das Steak oder auch, wie du schon gesagt hast, die Spieße anbraten und angrillen, sodass es schöne Röstaromen entwickelt. Und dann zum Warmhalten oder zum Durchgaren oder für das Gemüse hat man dann eben halt diese andere Seite, wo dann natürlich trotzdem Hitze da ist, die aber nicht so krass mit der Faust ins Gesicht sozusagen ist, wie da direkt über der Kohle. Und dieses Spiel von der Hitze, das finde ich, kommt einfach bei Holzkohle viel besser raus als bei Gas oder bei Elektrogrills. Weil ich finde, Elektrogrillen, da kann ich ja direkt die Sachen in der Pfanne machen eigentlich.
Benutzt du dann so Schalen oder legst du alles direkt?
Nee, ich lege alles direkt auf den Rost. Wir haben, also unser Rost ist so gusseisern. Ich finde, da kommen die Röstaromen am besten raus. Außerdem natürlich macht man den vorher mit einer Stahlbürste sauber. Das ist ja ganz klar. Aber ich finde diese Aluschalen und so, was soll das? Also da verstehe ich nicht. Das ist so ähnlich wie mit Käsewürfeln, was wir letztes Mal hatten. Ich finde so Aluschalen, ja, weiß nicht. Ich weiß gar nicht, was es bringt, außer dass das Steak oder die Sachen, die man da drauf grillen will, einfach dann da dran kleben. Du dann Aluminium noch mit isst und so. Und das finde ich alles blöd. Wenn ich grill, dann direkt auf der Flamme. Direkt auf dem Rost und so wie es dann rauskommt, so ist es genau perfekt.
Also meine Erfahrung ist, das Einzige, wo es Sinn macht, diese Schalen tatsächlich zu verwenden, ist, wenn du jemanden dabei hast, der sich eben vegetarisch ernährt. Und es gibt ja auch zum Beispiel viele gute Grillgemüsevarianten. Und wenn der einfach sagt, ich möchte nicht zum Beispiel, dass das Fleisch dann direkt, dass diese Spieße zum Beispiel auf dieses Gemüse draufrollen oder dass der Fleischsaft da überall rumläuft, das respektiere ich, finde ich auch okay. Mache ich dann auch gerne. Und da finde ich es dann sinnvoll. Aber ansonsten gebe ich dir natürlich recht. Klebt das Zeug grundsätzlich immer unten fest und ja, macht einfach halb so viel Spaß.
Wenn wir Gäste haben, die sich anders ernähren, dann nehme ich da natürlich Rücksicht und mache das dann auch so, wie der Gast es wünscht. So von mir aus ist es direkt auf der Flamme, direkt auf dem Rost, werden die Sachen einfach am besten. Klar mache ich mir zur Not auch den Aufwand mit diesen Grillschalen und gar das dann da drin. Das ist kein Problem.
Was wirklich fies ist, warst du schon mal im Sommer joggen?
Ich war, letzten Sommer war ich tatsächlich auch des Öfteren mal joggen.
Kennst du dieses Phänomen, wenn du joggen gehst, du bist eh schon leicht hungrig, weil du sagst dir, du isst dann lieber nach dem Lauf was. Und dann fängt es an, nach Grill zu riechen. Das finde ich fies. Ich krieg da immer richtig Hunger. Ich weiß nicht, ob mein Pace dadurch besser wird, weil ich schnell wieder heim will, weil ich Hunger habe. Oder ob mein Pace schlechter wird, weil ich so viel Wasser verliere, weil mir das Wasser im Mund zusammenläuft. Kann ich dir nicht sagen, müsste ich mal beobachten.
Da hast du ja die nächste Zeit auf jeden Fall Zeit, da ein paar Daten zu sammeln und das mal auszuwerten. Weil ich meine, bis zum Zeltlager wollen wir ja einige Kilometer reisen. Wie viel möchtest du denn laufen bis dahin?
Generell, vielleicht mal für die Leute da draußen, wir haben dieses Jahr im Zeltlager Oberginsbach ein Projekt am Start. Wir werden die Road to Oberginsbach gestalten. Wo wir alle starten, wird noch nicht verraten. Das kommt jetzt drauf an, wie sich diese ganze Situation, die gerade herrscht, entwickelt, wo wir dann starten dürfen. Fakt ist, wir werden mit Pauken und Trompeten den Platz betreten, quasi alle zusammen oder belaufen. Naja, sagen wir es so, also wir werden einjoggen auf dem Zeltplatz in Oberginsbach. Zeremoniell ungefähr vergleichbar mit der Entzündung des Olympischen Feuers, nur größer. Und ja, jeder trägt so seinen Teil zu der Road to Oberginsbach bei, den er zu leisten eben fähig ist. Ich habe mir jetzt als Ziel gesetzt 550 Kilometer. Wie sieht es denn bei dir aus, Hans? Was ist denn so deine Zielstrecke bis dato?
Ja, wir vom Leitungsteam haben wir das im Januar, glaube ich, angefangen. Und da war ich super motiviert, weil ich seit Oktober am Start war und regelmäßig laufen war. Und da habe ich mir zugetraut, 777 Kilometer anzugeben. Das wären damals im Schnitt so 25, 26 Kilometer gewesen. Jetzt bin ich seit Mitte, Ende Januar nicht mehr dazu gekommen zu laufen. Und jetzt sind es langsam schon knapp 30 Kilometer in der Woche. Ich bleibe auf jeden Fall dran, versuche das zu knacken und versuche das zu schaffen. Das motiviert mich auf jeden Fall und ich bin auf jeden Fall am Start. Und wenn ich am Ende Tag und Nacht laufen muss, fürs Zeltlager, für die Motivation, lohnt sich's auf jeden Fall.
Ja, Zeltlager ist ein ganz gutes Stichwort. Für die, die es nicht wissen, Hans und ich, wir engagieren uns ehrenamtlich in Oberginsbach im Zeltlager. Wenn sich jetzt jemand fragt, wo Oberginsbach sein sollte, aus unerfindlichen Gründen, falls man die Weltmetropole noch nicht kennt, im Jagstal zweimal links abbiegen, dann kommt eine scharfe Kurve und da ungefähr ist es. Also ist ein super schöner Zeltplatz, liegt genau in der Talsenke. Also ihr seht nirgends nachts bei Lagerfeuer so viele Sternschnuppen wie auf diesem Zeltplatz.
Das stimmt. Vor allen Dingen kann man die Milchstraße grandios sehen. Also ich liebe es einfach, abends am Lagerfeuer zu sitzen, mich mit Leuten auszutauschen, zu reden oder auch einfach nur in die Glut zu schauen, die Wärme von dem Feuer zu spüren, in die Sterne zu gucken, da so ein Stück weit das Staunen wieder zu entdecken. Das Staunen über die Welt, darüber, wie alles zusammenhängt oder einfach so in die Glut zu schauen, in mich selber hineinzuschauen, mich selber zu reflektieren. Und ich glaube, dafür ist das Zeltlager eine gute Zeit, auch einfach einen Break mal wieder zu machen, zu sagen, okay, wo stehe ich jetzt gerade, wo will ich hin, was sind meine neuen Ziele? Und das einfach in guter Gemeinschaft mit Leuten, die es gut mit einem meinen, zu tun und zu teilen, das macht für mich dieses Zeltlager-Feeling aus und dass irgendwie jeder und jede, die dabei ist, die dazukommt, auch willkommen ist. Diese Willkommenskultur, die ist einfach wichtig und spiegelt für mich auch so ein bisschen wider, dass wir da zusammen auf einem guten Weg sind auf jeden Fall.
Ja, was mir aufgefallen ist im Zeltlager in Oberginsbach, es ist keiner außen vor, weil wir stellen immer wieder fest, dass jeder einzigartig ist und dass jeder ein gewisses eigenes Talent hat. Es ist ganz spannend. Also es gibt natürlich Menschen wie Hans und mich. Manchmal wirkt es ein bisschen extrovertiert, die diesen Raum auch haben und diese Sicherheit, sich ein Stück weit entfalten zu können. Dann kommen da ganz wunderbare Sachen bei rum. Das finde ich immer wieder faszinierend, gerade in der Arbeit mit Jugendlichen oder mit jungen Menschen, dass die einfach sich auch viele Gedanken machen, einfach auch eine schöne Zeit dort haben wollen und ich denke, die genießen auch, dass wir als Team quasi diese familiäre Stimmung auch repräsentieren. Es ist ein Miteinander. Und das, finde ich, macht es auch ein Stück weit besonders für uns, weil wir lernen immer neue Sachen dazu und natürlich auch für die Kids, die dann sich da anmelden und tatsächlich auch jedes Jahr wiederkommen, solange sie können und das Ganze total abfeiern. Und ich finde es super, ich finde es eine schöne Sache. Generell jetzt nicht nur unser Zeltlager an sich, finde ich eine gute Sache, aber es gibt natürlich, es kann nur eins geben, das besonders gut ist. Und das ist halt in Obergensbach.
Ja, ich finde, da kommt auch irgendwie alles so zusammen. Also das ganze Leben spielt da eine Rolle. Ist auf jeden Fall ein christliches, also ein katholisches Zeltlager. Manchmal denkt man ja, die Kirche, das ist alles irgendwie so weit weg. Ich kann damit gar nichts anfangen. Aber hier wird irgendwie, glaube ich, greifbar, was Glaube in heutiger Zeit bedeutet und auch bedeuten kann. Es gibt jeden Abend, gibt es so eine Sternstunde. Da muss ich nicht hingehen. Das ist einfach ein Angebot.
Ja, also ich muss sagen, es ist nicht so gezwungen Christliche jetzt, wir beten jeden Abend zusammen, sondern wir leben ein Stück weit den Kindern was vor, wie Gemeinschaft in unseren Augen funktioniert, wenn man einfach dieses christliche Miteinander lebt. Und natürlich gibt es dann diese Angebote mit den Sternstunden jeden Abend, wo man nicht hin muss. Aber trotzdem ist es so, die Kids, die einmal bei der Sternstunde waren, gesehen haben, was es auch für sie selber einfach für eine positive Wirkung hat, die kommen auch wieder zur nächsten Sternstunde, ja, und nehmen das einfach für sich als Auszeit, weil man sonst den ganzen Tag diesen Zeltlagertrubel auch hat. Ja, man ist den ganzen Tag am Rumspringen, am Sport machen. Man lernt neue Leute kennen. Das ist anstrengend. Das ist für uns auch anstrengend. Und selbst wir Mitarbeiter nutzen dann ganz gerne die Sternstunde, um auch mal einfach wieder runterzukommen, den Tag mal Tag sein zu lassen und dann einfach ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und Was ich ganz toll finde, ist, wir haben ein Element in diesem Zeltlager, das ist ein Gottesdienst. Das ist nicht so ein klassischer Gottesdienst, wie ich finde. Also ich muss sagen, Hans leitet diesen Gottesdienst an, weil er ist einfach der Profi, sagen wir es mal so.
Die Idee von dem Gottesdienst ist einfach, was Gottesdienst für mich ganz persönlich bedeutet. Gottesdienst ist Menschendienst. Das bedeutet, der Gottesdienst ist nicht dafür da, um irgendwie die Kirche zu feiern oder irgendwas anderes, sondern eben halt zu feiern, dass Gott an unserer Seite ist. Und deswegen ist da auch wichtig, dass da nicht irgendwelche vorgefertigten Texte vorgetragen oder vorgelesen werden, sondern eben, dass wir uns die Zeit nehmen, mit den Kids, die da Bock drauf haben, gemeinsam zu schauen, was bedeutet Gottesdienst überhaupt und was braucht es, damit wir sagen, okay, diese Feier ist ein Gottesdienst. Und so sind die letzten Jahre ganz bunte und ganz verschiedene Sachen bei rumgekommen, wo dann die Kids selber eine Predigt schreiben, selber Gebete formulieren, die vielleicht noch nie wussten irgendwie, was ein Gebet sein soll. Und das finde ich sehr bestärkend und sehr, sehr gut, da Anknüpfungspunkte schaffen zu können, wo am Ende des Tages alle sagen können, cool, von dieser Feier konnte ich was mitnehmen, konnte irgendwie Kraft schöpfen. Das ist für mich Gottesdienst, dass ich mir bewusst werde, ich bin nicht alleine, sondern da gibt es jemand, von dem bekomme ich Kraft, der schenkt mir mein Leben und dafür bin ich dankbar.
Ja, das ist, glaube ich, trifft es ganz gut. Ja, für alle, die Interesse haben, wir können gerne mal eine Beschreibung bzw. die Betitelung des Zeltlagers in unsere Beschreibung packen, in unsere Bio. Wie versprochen, findet ihr diese Woche auch den Namen des Harry Potter Spiels, das ich letzte Woche angekündigt habe. Habe ich nicht vergessen. Genau, kommt auch noch. Findet ihr, wie gesagt, unten in unserer Podcast-Beschreibung zur heutigen Folge. Heute ist der 28.02. Und ich habe mich mal schlau gemacht, was denn am 28.02. so alles in den Charts vorkam. Ich bin auf die Charts gestoßen vom Jahr 1988. Und da ist ein Lied in den Charts, das nennt sich Always on My Mind von den Pet Shop Boys. Und ich würde ganz gerne die Gelegenheit nutzen, um das Lied auf unsere Liste Running System zu packen. Es ist vielleicht zum Laufen gehen nicht unbedingt geeignet, weil es ein sehr entspannendes Lied ist, aber ihr könnt es euch trotzdem gerne anhören. Muss ich sagen, Pet Shop Boys fand ich immer schon eine gute Band. Ja, Hans, was würdest du denn heute gerne auf die Liste packen? Du hast mir auch ein Lied geschickt, Hans. Das können wir auch gerne draufpacken.
Genau, ich würde ein Lied draufpacken und zwar Mut machen von Gestört aber geil zusammen mit Elia heißt der Typ. Das ist echt ein cooles Lied, was ich gerne zur Motivation morgens höre, um einfach gut in den Start zu Tag, um einfach gut in den Tag zu starten, höre ich mir das gerne an. Wir müssen Mut machen und können dann gemeinsam alles erreichen. Das ist so ganz kurz zusammengefasst die Botschaft dieses Liedes. Super Motivationssong zum Laufen, auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule, je nachdem, wohin ihr seid. Richtig gutes Lied. Viel Freude damit.
In welchen Situationen brauchst du denn besonders viel Mut?
Auch wenn man es mir nicht ansieht, aber wenn ich Predigtdienst habe oder so, kurz bevor wir rausgehen, da muss ich immer allen Mut zusammennehmen, weil das auch ziemlich persönlich ist, weil ich das auf mein Leben anwende oder versuche, etwas aus dem Text herauszunehmen, was zu meiner Situation passt oder zu dem, was gerade in meinem Leben los ist und da vielleicht eine Lösungsstrategie zu bauen. Denn die Sachen, die in der Bibel stehen, das sind ja einfach Geschichten von Leuten, die ihre Erfahrung mit Gott gemacht haben. Und so ist es heute auch noch. Und das versuche ich in meinen Predigten rüberzubringen. Das ist immer irgendwie so ein Moment, wo ich Mut brauche und ich ja auch möchte, dass die Leute da irgendwie was mitnehmen und einen Mehrwert für sich erkennen. Und aber wenn ich dann am Ende vom Gottesdienst an der Tür stehe und die Leute verabschiede und denen noch einen schönen Sonntag wünsche und dann von manchen höre, dass es ihnen gefallen hat, dass sie da was mitnehmen konnten oder auch konstruktive Kritik, je nachdem, dann bin ich dafür auf jeden Fall dankbar. Deswegen setze ich mich gerne immer wieder der Situation aus, Mut zusammennehmen zu müssen, um dann daraus an mir selber und an der Situation wachsen zu können. Was erfordert für dich denn Mut?
Für mich sind es jetzt eher, ich denke gerade eher an so allgemeine Situationen. Da wäre zum Beispiel, was ich finde, wo Menschen relativ viel Mut brauchen, ist, wenn es darum geht, sich zu entschuldigen, zu sagen, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, sich das einzugestehen. Das ist für mich eine Situation, die sehr mutig ist, die auch sehr viel Mut erfordert, wenn man selber in der Situation ist, dass man sagen muss, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, das erfordert für mich Mut, tatsächlich zu sagen, es tut mir leid. Was auch für mich viel Mut erfordert oder was ich häufig schon festgestellt habe, wo man viel Mut braucht, ist, wenn man andere um Hilfe bitten muss. Ja, wenn man sagen muss, ich schaffe das nicht alleine, bitte hilf mir. Da habe ich tatsächlich mal einen guten Beitrag gelesen von John Strelacki. Der hat das Buch geschrieben, Das Kaffee am Rande der Welt. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Hans schüttelt den Kopf. Okay. Nee, auf jeden Fall ist es so, der sagt, es ist egoistisch, sich nicht helfen zu lassen, weil er verbindet mit Helfen nicht diese Hilflosigkeit der Person, die sich helfen lassen muss, sondern dieses gute Gefühl, wenn man jemand anderem helfen kann. Und er sagt, du musst anderen Menschen die Chance geben, dass sie dieses gute Gefühl erfahren können, dir helfen zu können. Das ist ein gutes Gefühl, wenn ich sagen kann, ich kann jemandem meine Hilfe anbieten, jemand braucht meine Hilfe, ich werde in dem Moment gebraucht. Und man muss quasi, also das ist eigentlich ein Geben und Nehmen, ja, weil mal benötigt man selber Hilfe und es ist aber auch ein gutes Gefühl, wenn man jemandem helfen kann und das Gefühl, beziehungsweise in diese Situation kann man andere dadurch bringen und ich finde, es ist ein ganz neuer Blickwinkel auf dieses, ich frage jemanden um Hilfe.
Ja, das stimmt, das ist eine neue Perspektive. Aber was mir gerade auffällt, ist, wenn ich selber Mut brauche, das sind meistens Situationen, die wir gerade angesprochen haben, wo ich irgendwie was ganz Intimes und Persönliches von mir selber preisgebe. Mir selber einzugestehen, okay, das packe ich jetzt nicht selber. Oder eben halt Dinge zu erzählen, die mich selber betreffen. Etwas von mir abzugeben, was von mir loszulassen. Und es dann nachher ein Stück weit nicht selbst in der Hand zu haben, was damit passiert, wo ich auf mein Gegenüber einfach angewiesen bin. Und das sind Situationen, die wir gerade angesprochen haben, wo wir als Menschen Mut brauchen. Diesen Mut einfach immer mal wieder so zusammenzunehmen und mutig zu sein in Situationen, das ist wichtig, denn nur daran kann ich selber wachsen, an mir und an der Situation.
Ja, Leute, seid manchmal mutig. Ihr müsst nicht immer stark sein, das ist völlig okay, aber sucht euch gezielt Momente, in denen ihr zu euch sagt, für euch sagt, jetzt bin ich mal mutig, jetzt gehe ich mal diesen Schritt und nehme meinen Mut zusammen, weil das macht euch am Ende des Tages stärker. Ich kenne keinen, der jetzt irgendwie negativ reagiert, wenn jemand anderes mal seinen Mut zusammennimmt, der das sonst vielleicht nicht so oft macht. Das trifft ja meistens eher auf Bewunderung und auf Anerkennung. Und es ist dann ein stärkendes Feedback für einen selber auch. Von dem her, ich würde sagen, wir lassen es so stehen. Seid ab und zu mutig. Ich habe keine Weisheit der Woche, aber es ist ein kleines Gedicht. Auch wenn du noch nicht weißt, dass es dich glücklich macht, ist Mut dann, wenn du es trotzdem sagst.
In diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Woche. Seid mutig, habt Mut, lasst die Sonne in euer Herz. Habt eine gute Zeit.
Wir hoffen, dass wir euch nächste Woche wieder hier begrüßen dürfen. Wenn es heißt Tomate Mozzarella, euer fruchtig, frecher, chaotischer, sympathischer Podcast.